Ja, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr entweder wieder dabei seid oder heute auch zum ersten Mal mit dabei seid. Ja, zu unserem gemeinsamen Online-Dialog, gemeinsam mit Bodo, den wir ja regelmäßig zu unterschiedlichen Themen veranstalten. Das Thema heute lautet: Werde, wer du wirklich bist. Ja, also es geht rund um das Thema Selbstführung und wir haben ja Ende letzten Jahres angefangen, wieder so ein Online-Format anzubieten, um natürlich auch das Thema zu vertiefen und mit euch gemeinsam dazu auch in den vertiefenden Austausch zu kommen. Wie läuft das Ganze ab? Wir haben uns bis 20 Uhr vorgenommen. Das heißt, Bodo wird uns gleich an ein paar Gedanken, die ihn aktuell zu dem Thema beschäftigen, daran teilhaben lassen und einen Impuls geben. Und danach gibt es dann die Chance, dass ihr Fragen stellen könnt. Dazu habt ihr die Möglichkeit, hier bei Teams die Handheben-Funktion zu nutzen. Und von unserem Team ist auch Lisa mit dabei. Lisa wird das Ganze technisch unterstützen und dann ja, sehen, wer gerne eine Frage stellen möchte und dann die Stummschaltung aufheben, sodass ihr euch dann reinschalten könnt und die Frage stellen könnt. Nur zur Information, wir zeichnen auf, damit wir hinterher das, was wir hier besprechen in der Stunde, auch in unserem Podcast-Kanal zur Verfügung stellen können. Gut, dann, Bodo, gebe ich jetzt an dich. Schön, dass wir wieder hier zusammen sind und ja, lass uns gerne daran teilhaben, was dich aktuell beschäftigt und wo du vielleicht gerade herkommst und was du in den letzten Tagen so bewegt hast.
Ja, gerne, Mirko, und auch meinerseits moin moin, herzlich willkommen zum Online-Dialog. Ja, der Termin, den wir hier miteinander gefunden haben, ist ja immer zu einer bestimmten Zeit. Und zu dieser Zeit komme ich immer mit einem prall gefüllten Rucksack aus dem Opleven. Diesem Termin vorausgegangen ist ja das stille Retreat, das im Kontext zu diesem Thema steht: Werde, wer du wirklich bist. Und dieser Kontext besteht ja aus 12 Etappen, die wir miteinander gehen, mit ja, teilweise gleichen Menschen, unterschiedlichen Menschen. Im Januar haben wir mit dem Thema gestartet, Sinn finden. Und der Jahresverlauf ist ja aufgebaut auf Grundlage des Psychiaters und Arztes Ziege Jung, wo wir das kirchenjahrtherapeutische System betrachten und wir quasi uns mit dem Thema Selbstwerdung beschäftigen. Das Spannende jetzt, wo ich im Obleben war und wir mit uns über die zweite Etappe ausgetauscht haben, die ja unter dem Zeichen Bescheidenheit üben steht, ist, dass ich noch einen zweiten Teil von Ziege Jung rausgeholt habe, eben nicht nur das kirchenjahrtherapeutische System, sondern ein zweites Bild, das Ziege Jung verwendet für den Prozess der Selbstwerdung, und das ist die Heldenreise. Ja, die kennt der ein oder die andere vielleicht von euch und findet sich eigentlich in jeder guten Geschichte. Da gibt es dann den Held, die Heldin, den Abenteurer, die Abenteurerin, die sich in die tiefsten Abenteuer, in die tiefste See hineinstürzen, größte Hürden überwinden, Mauern überwinden, um dann irgendwann an den Schatz zu kommen. Ja, den Schatz, die Jungfrau, was auch immer, ja, dann dort gerade im Raum steht. Robin Hood ist zum Beispiel auch so ein Vogel. Ja, der besteht auch immer diese Heldenreisen, und am Ende dieser Heldenreise steht dann irgendwas Positives. Und Ziege Jung beschreibt eben den Prozess der Selbstwertung auch als diese Heldenreise, dass sich auf dem Weg der Selbstwertung, auf dem Weg des sich selbst Erkennens auch immer wieder diese Herausforderungen bestehen, die es zu meistern gilt, um im Anschluss daran dann etwas für sich zu entdecken, was wir unseren Schatz nennen können, den wir wertschätzen können. Und so ist dem auch ein Stück weit das Jahr aufgebaut. Und nach diesem ja doch viele beflügelnden Thema des Sinnfindens kommt dann gleich so eine etwas anspruchsvolle Thematik, nämlich die Thematik der Bescheidenheit üben. Und wir haben schon so ein bisschen gemerkt, auch an den Reaktionen, ja, dass das Thema Selbstverwirklichung, Selbstwerdung ganz viele Menschen interessiert. Aber in dem Moment, wo dann die Themen ein bisschen unbequemer werden und es vielleicht sogar an das Haben herangeht, ja, dann schaltet der ein oder andere doch ab, weil es vielleicht nicht einfach und bequem genug ist, sich dann damit zu beschäftigen. Also von daher freue ich mich total, dass ihr euch trotz dieses Themas dann dazu überwunden habt, heute mit dabei zu sein, denn es ist ein total wichtiges und spannendes Thema. Wieso findet sich das Thema Bescheidenheit eben im Februar? Wie gesagt, das Kirchenjahr als therapeutisches System achtet ja ein Stück weit darauf, in dem Teil des Jahres, in dem Monat des Jahres, in der Jahreszeit des Jahres Themen zu behandeln, die durch das Jahr bedingt Rückenwind erfahren. Ja, und das Thema Bescheidenheit üben ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir kurz vor Weihnachten miteinander besprechen sollten, weil dann würden vielleicht alle Beteiligten denken, ja, hier geht es doch jetzt gar nicht so sehr um Bescheidenheit, hier geht es doch gerade um andere Dinge. Aber der Februar mit dem Ende der Karnevalszeit und bis zur Osternzeit steht ja auch für viele so im Zeichen des Fastens. Und dieses Thema Bescheidenheit üben passt ganz gut rein. Wieso überhaupt Bescheidenheit üben? Ja, es geht letztendlich um die Frage, was beraubt mich denn der Freiheit zu sein, was ich wirklich bin? Also wir haben so die guten Vorsätze im Januar gefasst und vielleicht für uns identifiziert, was dann jetzt für uns wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann erleben wir im weiteren Verlauf des Jahres, dass diese Vorsätze eigentlich mehr den Weg zur Hölle pflastern, weil wir dann irgendwie nach 6 Wochen aufwachen und denken, Mist, das, was ich mir alles vorgenommen habe, das realisiere ich vielleicht doch nicht, weil die alten Gewohnheiten wieder zuschlagen, weil ich vielleicht zu viel zu tun habe, weil mich Dinge abhalten, was auch immer diese Dinge sind, das zu tun, was mir gerade wirklich wichtig ist. Und dann stellt sich auch so eine Ernüchterung wieder rein, die dann der Euphorie weicht, die wir Anfang des Jahres dann für uns gefunden haben. Und so haben wir uns eben im Obleben, im Stille-Retreat mit diesem Thema beschäftigt, Bescheidenheit üben, als Synonym auch für andere zwei Wortsätze. Gelassenheit fördern zum Beispiel, ja. Und wenn ich natürlich das Thema Gelassenheit fördern anspreche, dann geht es natürlich um die Frage, ja, was lasse ich denn los? Ja, zum Beispiel, um gelassener zu sein. Und wenn ich mich die Frage, was lasse ich denn los, und nicht nur um gelassener zu sein, sondern auch um das für mich zu verwirklichen, was mir wirklich wichtig ist, dann stellt sich zum Beispiel so eine Frage auch, was ist denn das, worauf sich mein Selbstwertgefühl bezieht? Ja, und dann kommen wir sehr schnell zu diesen Mustern, die wir haben und die uns ein Stück weit davon abhalten, vielleicht das zu tun, was uns wirklich wichtig ist. Wir haben das Thema Bescheidenheit üben so in vier Spielfelder aufgeteilt. Und das größte Spielfeld, das wir bearbeitet haben, bewegt sich im Kontext oder im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein. Also die Frage, die wir dort gestellt haben, ist, wo beraubt mich das Haben? Die Freiheit zu sein, wer ich wirklich bin. Oder ihr habt vielleicht den einen oder anderen Post gesehen, das Haben wollen ist der Feind des Seinkönnens. Und das war ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir sind dann erst einmal auf das Thema Haben und Sein eingegangen. Gerade so, wenn es um das Thema richtig, falsch, gut, schlecht geht, ja, haben wir darüber gesprochen, dass das, was wir sind, doch eher das ist, was uns miteinander verbindet. Also wir sind Menschen, wir sind Lebewesen, ja, also wir sind Menschen, das verbindet uns als Menschen, wir sind Lebewesen, das verbindet uns mit allen Lebewesen. Das ist also eher das, was uns miteinander verbindet. Und das, was uns voneinander trennt, ist eigentlich das, was wir haben. Ja, und das, was wir haben, ist eigentlich so nach der Geburt im Wesentlichen an uns herangetragen worden. Und da können wir sehr wenig dafür. Also zum Beispiel unseren Namen. Also ich glaube, keiner von uns hatte Einfluss darauf, welchen Namen sie oder er bekommt. Ja, wir haben einen Namen. Aber wir haben eben nicht nur einen Namen, wir haben auch eine Religion vielleicht, eine Tradition, Gepflogenheiten aus dem Land, in das wir hineingeboren worden sind. Das heißt also, die mexikanischen Tolketen, die sprechen von der Domestizierung des Menschen. Ja, wir werden also domestiziert dort, wo wir hineingeboren sind, in die Familien, in die Religion, in die Tradition, in das Land. Und diese Domestizierung ist eigentlich, hat zur Folge, dass wir etwas bekommen, ja, für das wir eigentlich wenig können. Und das, was wir haben, was wir bekommen haben, ist eigentlich das, was uns voneinander eher trennt. Ja? Eine Meinung zum Beispiel, die sich entwickelt aufgrund der Meinung unserer Eltern. Ja, vielleicht vertreten wir an der einen Stelle gar nicht unsere eigene Meinung, sondern geben eher das wieder, was wir gehört haben von Eltern, von Mutter, von Vater, von Trainern, von wem auch immer. Das heißt, wir haben erstmal so ein bisschen herausgearbeitet, okay, was ist denn das, was uns verbindet? Was ist das, was uns voneinander trennt? Und dann haben wir auch das in den Kontext der buddhistischen Tradition gestellt, nämlich, dass wir gesagt haben, in der buddhistischen Tradition ist es ja so, dass Leid eigentlich aus dem entsteht, woran wir anhaften. Ja? Also diese Anhaftung. Und wenn wir an etwas anhaften, was wir haben, und wir uns mit dem identifizieren, was wir haben, dann haben wir Angst davor, das zu verlieren, was wir haben, weil wir dann auch unsere Identität verlieren. Also eine Meinung zum Beispiel. Das müssen nicht immer nur materielle Dinge sein. Das kann eben auch eine Meinung sein. Ich habe eine Meinung, woher sie auch immer kommt. Ja, Quelle ist meine Domestizierung, wo ich geboren worden bin, Familie etc. pp. Eine Zeitung, die ich gelesen habe vielleicht. Das ist deine Meinung und ich identifiziere mich mit dieser Meinung. Und wenn jemand gegen diese Meinung spricht, dann leide ich darunter, dann tut mir das weh, weil das mich meiner Identität beraubt, ja, weil ich halt damit identifiziert bin. Das können materielle Dinge sein, das können immaterielle Dinge sein, das können Vorstellungen sein, das können Glaubenssätze sein, das können materielle Dinge sein, das kann Haus sein, das kann Auto sein, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und die Aussage, die ja jetzt mit Blick auf Bescheidenheit üben im Kontext von ich befreie mich von dem, was meinen wahren Kern umschließt, um wirklich auf das zu schauen, was mich als Mensch ausmacht, das ganz Ursprüngliche, das Authentische, das Reine, das Klare, dann schaue ich natürlich ganz besonders auf das, was nach meiner Geburt im Rahmen meiner Domestizierung an mich herangetragen worden ist und mich ein Stück weit von dem entfremdet, wer ich wirklich bin. So, und damit haben wir uns befasst. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wo ist denn das? Wo beraubt uns denn das Haben an der Freiheit zu sein, wer wir wirklich sind? Ein Beispiel dafür, wenn ich jetzt das ein starkes Bedürfnis habe nach Anerkennung, ja, Aufmerksamkeit zum Beispiel, dann könnte das dazu führen, dass dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung dazu führt, dass ich mich selbst verleumde, dass ich mich selbst entwürdige, weil ich nicht das lebe, was mir als Mensch wirklich wichtig ist, sondern das tue, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, das ist offensichtlich und da kann, glaube ich, jeder für sich in seinen Alltag mal hineinschauen. Wo verleugne ich mich denn selbst oder wo entwürdige, ja, ich mich denn selbst nur dafür, etwas zu bekommen, von dem ich glaube, es zu brauchen, um zufrieden zu sein? Und das war eben so die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Ja, wo hindert mich denn das Verlangen, das Haben wollen daran, wirklich das sein zu können, was ich wirklich bin? Und da habe ich die Teilnehmer dann in so eine Übung auch hinein begleitet, wo sie dann für sich das nochmal versucht haben zu eruieren im Alltag. Ja, wo gibt es denn das, was mich davon abhält, das zu sein, wer ich bin oder das zu tun, was ich liebe? Ich habe bei uns zu Hause das Beispiel der vollgestellten Garage genommen. Ja, also da gibt es dann, das ist das zu viel, das können Mails sein, das können Dinge sein. Und dann bin ich eigentlich mehr damit beschäftigt, dort aufzuräumen, ja, anstatt die Zeit dafür zu finden, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann bin ich danach natürlich irgendwie frustriert. Und das Spannende war an diesen Emotionen, die wir dann entdeckt haben, auch in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, dass da Emotionen hochkamen, wie Wut, wie Trauer, wie Frust zum Beispiel. Und wir dann auch festgestellt haben, dass dieses Haben auch häufig in Verbindung steht mit einem Angsthaben. Also ich habe Angst davor, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe Angst davor, nicht zu genügen. Ich habe Angst davor, nicht die Bedingung zu erfüllen, die ich erfüllen muss, um vielleicht geliebt zu werden, weil ich nicht einer bedingungslosen Liebe ausgesetzt war, sondern einer bedingten Liebe ausgesetzt war. Und das war eigentlich das Spannende, dass der Weg, der uns ein Stück weit frei macht von dem, was unseren inneren Kern dort freilegt, eigentlich sehr stark auch erstellt wird durch die Angst, die wir haben. Weniger durch die Angst, die wir haben, sondern vielmehr durch die Angst vor der Angst, die wir haben. Also wir wollen keine Angst haben, also mache ich lieber das, was mich davor bewahrt, Angst haben zu müssen. Und das ist so stark, dass ich dann vielleicht nicht mehr das tue, was meiner Würde, meiner Werte, meiner Persönlichkeit entspricht, was mir gerecht wird. Und dann komme ich in eine Situation, dass ich, weil es mir nicht gerecht wird, kaputt bin, müde bin, traurig bin, etc. pp. Also das war so im Kontext Haben und Sein. Und darauf aufbauend haben wir dann eben die Frage gestellt, ja, was ist denn das, woraus du dein Selbstwertgefühl beziehst? Ist es eher etwas aus dem Haben oder aus dem Sein? Und diese Frage haben wir dann in einer sehr intensiven Arbeit, in einer Diade auch bearbeitet. Und die für mich spannendste Erkenntnis, die daraus entstanden ist, ist eine ganz spannende. Nämlich, wenn ich jetzt mein Selbstwertgefühl ziehe aus dem Anerkennung bekommen, Anerkennung haben, dann tue ich sehr viel dafür, auf die Bühne zu gehen und Anerkennung zu bekommen, Applaus zu bekommen. Ob es mir nun gerecht wird oder nicht, ob es mich müde macht oder nicht, ich versuche das. Dann haben wir aber festgestellt, und das ist wirklich für mich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis nochmal geworden, dass das, was andere Menschen über mich sagen oder die Art und Weise, wie andere Menschen auf mich reagieren, überhaupt keine Aussage hat über den Wert meiner Person. Wir haben das dann mit einem ganz einfachen Beispiel festgemacht. Ich habe gesagt, so, ich bewege mich jetzt in einem Kreis voller Gleichgesinnten und ich teile mit in diesem Kreis meiner Gleichgesinnten ein paar Informationen. Und weil sie das anspricht, diese Menschen, geben sie vielleicht Applaus. Wenn ich aber die gleichen Informationen in einem Kreis von Menschen teile, die mit diesem Thema überhaupt gar nichts zu tun haben, werde ich vielleicht ausgebuht. Also sagt das, was wie die Menschen auf mich und das, was ich tue, reagieren, mehr über die Menschen aus als über mich aus. Und das war also die ganz spannende Erkenntnis, dass das, was die Menschen, wie die Menschen auf mich reagieren, auf dich reagieren, auf das, was du tust, sagt mehr aus über die Geschichte dieser Menschen, über die Art und Weise, wie sie domestiziert worden sind. Nämlich ihre Gedanken finden ihren Ursprung ja in ihrer Geschichte. Und wenn ihre Geschichte keine Verbindung hat zu dem, was ich sage, dann gibt es keine Resonanz oder Ablehnung. Wenn aber diese Geschichte, die sie erlebt haben und das Bedürfnis, was sie in sich tragen, resoniert mit dem, was sie vielleicht gerade erleben, dann gibt es Zustimmung. Das heißt, es ist eigentlich egal. Und das ist das Spannende, was wir so erkannt haben mit Blick auf das Thema Selbstwert, dass mein Selbstwert völlig unabhängig ist von dem, wie Menschen auf mich reagieren und was sie über mich sagen und denken. Weil das, was Menschen über mich sagen und denken, sagt mehr aus über die Geschichte dieser Menschen als über mich, weil sie kennen mich gar nicht. Und das war für alle Beteiligten nochmal, wie ich dann erlebt habe, auch nochmal so ein befreiender Gedanke, weil viele eben doch auch ihr Selbstwertgefühl abhängig gemacht haben von der Reaktion ihrer Mitmenschen. Ja, also da bekomme ich Applaus, dann habe ich ein hohes Selbstwertgefühl oder ich werde vielleicht bekommen negativen Kommentar bei Facebook oder sonst wo, dann sinkt mein Selbstwertgefühl und dieses Bewusstsein, dass dieser Kommentar bei Facebook mehr über den Kommentator sagt, als über den kommentiert wird, hat dann noch mal ein Stück weit frei gemacht. Ja, das war so im Kontext Haben und Sein, was uns da noch mal bewusst geworden ist, weil wir eben versucht haben herauszufinden, aus welchen Quellen schöpfen wir denn? Wir haben es genannt, die Wüstenväter nennen es die grüne Quelle, aus denen die Hirsche trinken. Also das steht als Symbol für die trübe Quelle. Und diese trübe Quelle ist eher eine Quelle, die entstanden ist aus der Domestizierung durch Verletzungen, die wir erfahren haben, das, was wir vielleicht Ego nennen und im Kontext des Habens steht. Schöpfe ich also aus einer Quelle des Habens oder schöpfe ich aus der Quelle des Seins, aus dem wahren Ich, aus dem wahren Selbst, würde jetzt Gerhard Hüther zum Beispiel sagen, der beschreibt es als wahres Selbst. Aus welcher Quelle schöpfe ich eigentlich? Und je nachdem, aus welcher Quelle ich schöpfe, desto leichter fällt es mir dann auch tatsächlich, dann die Dinge loszulassen. Was wir aber auch erkannt haben, ist, dass ich hatte einen Teilnehmer, der sagte zum Beispiel, ja, ich beziehe mein Selbstwertgefühl aus dem Applaus, den ich bekomme. So. Ist ja erstmal nicht gut und ist nicht schlecht. Es geht ja auch gar nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht darum, das für sich zu erkennen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und es gibt so zwei Wege, die wir so auch identifiziert haben, wenn ich das jetzt gesehen habe oder erlebt habe, für mich erfahren habe, dass mein Selbstwertgefühl aus dem Applaus anderer Menschen sich nähert, aus der Quelle, ja, des Applaus anderer Menschen nähert, dann kann ich ja mal schauen, okay, kann ich das bearbeiten? Und wenn ja, wie? Und wir haben auch festgestellt, dass viele der Muster, die wir haben, Verhaltensmuster, Gefühlsmuster, ihren Ursprung in einer Zeit haben, wo wir noch sehr, 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 sehr klein waren. Und dann fällt es natürlich schwer, sich dessen bewusst zu werden und daran zu arbeiten. Und dann ist es ein bisschen so wie bei einem Alkoholiker. Ich habe dann das Beispiel genommen, Alkoholiker und meine Verletzung, meine Schwäche, die ich bei mir habe, das rechte Maß zu finden, das passt ja voll rein, ja, in das Thema Bescheidenheit üben. Wo finde ich denn das rechte Maß? Und da haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt eine Schwäche ist, die ich erkannt habe, dann mache ich mir Gedanken darüber, kann ich diese Schwäche heilen? Oder ist diese Schwäche da und ich lerne mit ihr zu leben? Und das haben wir dann auch nochmal bearbeitet, dass es halt zwei Wege gibt. Wenn ich jetzt das Thema das rechte Maß als Schwäche nehme, dass ich das einfach nicht finden kann und ich das gleichsetze mit einer Schwäche, die sehr tief sitzt und die vielleicht mir erhalten bleibt, Teil meiner Persönlichkeit ist, weil sie so früh angelegt worden ist, dann geht es nicht darum, diesen Hausbewohner aus dem Haus rauszuschmeißen, sondern diesen Hausbewohner lernen, mit diesem Hausbewohner zu leben. Und dann habe ich das Beispiel Alkoholiker genommen, habe gesagt, so, das ist ähnlich wie bei einem Alkoholiker, wenn ich Alkoholiker war, dann und erkenne, ich bin Alkoholiker, dann wird es auch so sein, dass ich immer Alkoholiker bleibe. Also ich werde nie dagegen ankämpfen können. Ich werde nie sagen können, ich bin kein Alkoholiker mehr. Das, was ich tun kann, ist zu lernen, damit zu leben und Mechanismen zu finden, einen guten Umgang damit zu finden. Und so verhält es sich dann auch eben mit diesen Quellen, über die wir gesprochen haben. Ja, bei mir ist es das rechte Maß. Wenn ich für mich das Bewusstsein gewonnen habe, ich mich im Moment festgelegt fühle auf diese Schwäche, dass das Teil meiner Persönlichkeit ist, das erstmal zu erkennen, das anzuerkennen und dann lernen, damit zu leben. Wieso sage ich das jetzt? Wieso denkt ihr vielleicht, packt das in das Thema Bescheidenheit üben? Ganz einfach, weil der Monat Februar sich genau dafür anbietet, sich genau mit diesen Themen zu befassen. Damit zu befassen, was denn mich davon abhält, das zu leben, ja, die Freiheit zu sein, wer ich wirklich bin, das zu leben, was mir wirklich wichtig ist. Und das, was uns daran hindert, ist ganz häufig in unserer frühen Kindheit dort entstanden als Impuls. Und über das Bescheidenheit üben, kann ich das ein Stück weit herausfinden. Ich will euch ein ganz konkretes Beispiel dafür geben. Wir haben zum Beispiel, ging es darum, Dinge zu tun, Gutes zu tun, nicht nur um Gutes zu tun, sondern aus diesem Bedürfnis heraus Aufmerksamkeit und Anerkennung dafür zu bekommen. Das kann ja sein, dass mein Tag voll gestopft ist mit Aktivitäten, in denen ich mich für andere einsetze, aber mich nicht um mich bedingungslos für diese Menschen zu setzen, sondern um für das Einsetzen eine positive Rückmeldung zu bekommen. Ja, das ist ja ganz häufig so. Dann wachsen wir nochmal über uns hinaus. Und da geht es uns dann gar nicht so sehr um das über sich hinauswachsen oder um das etwas sich für etwas Gutes einsetzen, vielleicht vordergründig, aber hintergründig geht es dann eher darum, für das, was ich Gutes tue, da bekomme ich dann auch irgendwann eine positive Rückmeldung. Ja, das war so dieses Beispiel. Und dann ist das zu viel vielleicht entstanden aus dem Motiv, Anerkennung zu bekommen. Oder das Gute tun aus dem Motiv dafür, Anerkennung zu bekommen. Und dann habe ich etwas rausgeholt, und zwar von Giuseppe Roncalli, seines Zeichen Johannes, der 13. Papst um die 60er Jahre herum, der hat die 10 Gebote der Gelassenheit geschrieben. Und dann habe ich den Teilnehmern die Aufgabe mit auf den Weg gegeben, während der nächsten Wochen, während der Fastenzeit, wo es darum geht, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen, die Spreu vom Weizen zu trennen, habe ich ihnen aber die Aufgabe gegeben, dass sie sich das 6. Gebot angucken, das 6. Gebot der Gelassenheit. Und das 6. Gebot der Gelassenheit heißt nämlich: Heute, nur heute, werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. So, und das ist dann eigentlich ein ganz wunderbarer Indikator, also ein schöner Test auch. Wie fühlt sich das denn an? Also für sich auch einmal herauszufinden, wieso will ich denn eigentlich gut Mensch sein oder wieso will ich mich für etwas oder jemanden einsetzen? Und da kann ich natürlich das wunderbar testen, dass ich jetzt die Fastenzeit dafür nutze, um herauszufinden, die Dinge, die mich so in Atem halten, in Frage zu stellen. Ja, dass ich dann einfach sage, so, ich werde jetzt mal 4 Wochen lang Dinge, gute Taten tun und niemandem davon erzählen. Und was macht das mit mir? Löst das eher so ein Störgefühl aus? Merke ich, dass ich das Bedürfnis habe, das an die große Glocke zu hängen? Ja, und dann habe ich ja schon mal so eine Erkenntnis darüber, über so einen Treiber, etwas, was mich durch den Alltag treibt und mich vielleicht ein Stück weit davon abhält, das zu tun, was ich wirklich liebe und was meinem Wesen entspricht. Wenn ich dann für mich die Erfahrung mache, okay, ich tue jetzt mal was Gutes und niemand weiß, woher das kommt. Wir haben dann ein Beispiel gegeben, dass ein ganz profaner Blumenstrauß an irgendeinem Arbeitsplatz mit einer netten Karte, ja, schön, dass es dich gibt, dort zu finden ist. Und der betroffene Mitarbeiter, die betroffene Mitarbeiterin dann sich wundert, woher kommt denn das? Und dann der Versuchung zu widerstehen, darauf aufmerksam zu machen, dass die Blumen von mir kommen. Sondern einfach nur die Freude zu sehen. Und sich dann wieder abzuwenden, um diese Erfahrung zu machen. Was ist denn meine wahre Absicht, mit der ich etwas tue? Ist es egozentriert? Ja, ist es ichbezogen oder ist es eher transzendiert, also auf die Mitmenschen bezogen? Und das war nochmal spannend. Also wir wollten so ein bisschen dem auf die Schliche kommen. Ja, was sind denn die Motive, die Absichten dessen, was ich tue? Was sind die Quellen dieser Motive und Absichten, mit denen ich etwas tue und welchen Einfluss hat das auf meine Belastung? Und darüber sind wir dann auch zu dem Begriff der Versuchung gekommen. Und der heilige Augustinus hat ja immer mal gesagt, suche nach dem, was du suchst, aber nicht dort, wo du suchst. Was will er damit sagen? Dass die Versuchung beschreibt ja eher den Versuch, vielleicht in eine unglückliche Situation hinein, durch etwas, was ich tue, für einen kleinen Moment Glück zu empfinden. Ich hau mir ordentlich an den Kopf, zum Beispiel. Ja, dann gebe ich der Versuchung nach, mir geht es gerade schlecht und ich hau mir erstmal richtig einen Kopf. Dann geht es mir in dem Moment richtig gut, aber stehenden Fußes folgt der Kater oder ein Kaufrausch. Ja, mir geht es gerade schlecht und ich unterliege der Versuchung, ich gebe mich der Versuchung hin, jetzt hier den Kaufrausch, dann ist das Kaufen an sich, das Erwerben in dem Moment großartig. Und wenn ich dann die Kreditkartenabrechnung sehe, denke ich, oh Mist, was habe ich bloß getan? Und mir geht es noch schlechter als vorher. So, und es geht da nicht darum, für sich herauszufinden, wo finde ich denn das, was mich erfüllt? Wo finde ich denn das, was über ein Vergnügen hinausgeht und dauerhaft mich erfüllt und mir Freude schenkt? Darüber sind wir dann zu dem Begriff der Versuchung gekommen und haben die Erkenntnis für uns gewonnen, dass die Versuchung häufig begründet liegt im Haben. Also im Haben wollen versuche ich häufig ein erfüllendes Gefühl zu finden. Muss aber immer wieder die Erkenntnis, die Erfahrung machen, dass die Halbwertszeit, und das wissen wir aus der positiven Psychologie, nicht länger als 3 Monate währt. Also das ist von sehr kurzer Dauer. Und die Fastenzeit bietet sich, wie gesagt, eben ganz wunderbar dafür an, diesen Mustern, diesen Absichten, diesen Verletzungen auf die Schliche zu kommen. indem ich einfach ausprobiere auch, ja, wie zum Beispiel mit dem Gelassenheitsgebot, ich tue jetzt mal was Gutes und dann sage ich aber niemandem was davon und schaue, was macht das mit mir. Also die Erkenntnis darüber zu gewinnen, was sind denn meine wahren Absichten, wieso renne ich denn vielleicht durch den Tag, wieso bearbeite ich diese ganzen E-Mails, die über den Kopf gehen, wieso habe ich noch diese Treffen mit den Menschen, worum geht es denn da überhaupt, mit welcher Absicht ist denn das? Versuche ich damit eine Rechnung zu begleichen, die vor 20, 30 oder 50 Jahren aufgemacht worden ist, oder entspringt das tatsächlich einer Quelle, die meiner Würde entspricht und ja, auch meine das Erfüllende, das Lebendige einzahlt. Also seht, wir haben das Thema im Buch, im Stillebuch ist es ja, habe ich es ja beschrieben auch. Da sind wir schon, es hat schon eine gewisse Tiefe, aber jetzt im Stille-Retreat, da sind wir tatsächlich noch mal ein paar Ebenen tiefer gegangen, tatsächlich bis in die Kindheit hinein, um eine Erkenntnis darüber zu gewinnen, was denn mich der Freiheit beraubt, da zu sein, wer ich wirklich bin. Und das dann eben über den Selbstversuch, auch über Übungen, die wir dort gemacht haben. Ja, das weitere Thema, was wir dann noch angeschaut haben, also wir haben das Haben und Sein-Thema sehr intensiv bearbeitet. Wir haben die Versuchung uns angeschaut, also haben dort auch Texte uns zugrunde gelegt in Form einer Lectio Divina. Das ist ja eine bestimmte Art der geistlichen Lesung, wie sie auch von Mönchen praktiziert wird, wo es eben nicht darum geht, etwas zu verstehen, sondern eher zu horchen und zu fühlen, ob dort etwas in mir resoniert. Da haben wir zum Beispiel hier von Lorenz Marti. Zum Beispiel von Lorenz Marti, wie der Mystiker seine Schuhe schnürt, gelesen, das unruhige Herz. Da haben wir uns eben auch im mystischen Kontext damit beschäftigt, was ist denn das, was unser Herz so unruhig macht und uns immer vorantreibt, immer weiter treibt. Und das Ziel ist ja eigentlich, so ein ruhiges Herz zu bekommen. Herzensruhe, sagen die Mönche auch, Herzensruhe für sich zu entdecken. Ja, und dann haben wir auch noch angerissen das Thema Gerechtigkeit, nicht im Sinne von Gleichbehandlung, sondern im Sinne von, was wird mir denn gerecht? Also was wird meiner Würde, was wird meiner Persönlichkeit gerecht? Und immer dann, wenn ich erschöpft bin, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, ist das nicht nur, kann das nicht nur ein Hinweis darauf sein, dass eine Angst im Spiel ist, sondern auch, dass ich mit dem, was ich tue und wie ich es tue, nicht meiner Würde, meiner Persönlichkeit gerecht werde. Ich unterfordere mich oder ich überfordere mich. Ja, und der Grund dafür, weshalb das so ist, ja, der findet sich dann vielleicht in dieser Angst davor, nicht das zu bekommen, was wir glauben zu brauchen, um glücklich zu sein. Und wenn das eben im Habensbereich liegt, komme ich wieder zurück zur buddhistischen Tradition und ich mich damit identifiziere und Angst davor habe, das zu verlieren, mit dem ich mich identifiziere, dann leide ich natürlich. Vielleicht noch ein einfaches Beispiel, was wir genommen haben, und das drückt das in einem Buchstaben aus, worüber ich gerade gesprochen habe. Das ist das besitzanzeigende Fürwort mein. Also wenn ich jetzt hier sitze und ich schaue auf den Parkplatz und sehe, da brennt ein Auto, dann fühle ich mich dort nicht so angesprochen, als wenn ich dort ein brennendes Auto auf dem Parkplatz sehe und es ist mein Auto. Ja, dann geht es mir natürlich nicht so gut, als wenn es nur ein Auto ist. Und dieses besitzanzeigende Fürwort ist ja eben Ausdruck für die Identifikation mit den Dingen. Das ist meins. Ich identifiziere mich damit. Und das erleben wir gleiche Phänomen auch Visitenkarten zum Beispiel auch immer wieder. Ne? Da identifizieren sich die Menschen mit einem Titel und einer Visitenkarte. Und wenn man denen dann wegnimmt, diesen Titel oder das Eckbüro oder das Firmenauto, dann stellt man, wer bin ich denn noch? So, und das sind halt alles so Hinweise darauf, dass ich mein Selbstwertgefühl eben aus dem Haben beziehe was nicht gut ist, was nicht schlecht ist. Das ist erstmal so. Das ist Teil meiner Domestizierung. Und es geht auch gar nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht vielmehr darum, das zu erkennen und einen guten Umgang damit zu finden. Und die Fastenzeit. Und so haben wir dieses stille Retreat auch, die 4 Tage, die die Teilnehmer dort insgesamt da sind, von denen ich 2 Tage da bin und gemeinsam mit ihnen im Dialog gehe, auch verstanden. Und so sehe ich auch diesen Impuls, diesen Online-Impuls, eigentlich als Auftakt dafür, sich in den nächsten Wochen genau mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja, mit der Frage zu beschäftigen ist zu, ja, was hält denn mich davon ab, das zu tun, was mir wirklich wichtig ist? Sich die Frage zu stellen, wo kann ich denn Nein sagen, um bei den Dingen, die mir wirklich wichtig sind, Ja sagen zu können? Sich die Frage zu beantworten, wie viel Zeit investiere ich in Dinge und wie viel Zeit in die Begegnung mit Menschen? Da komme ich zum Thema Zeit und auch darüber haben wir gesprochen, dass wir gesagt haben, Konsum kostet Zeit. Dass wir uns die Frage gestellt haben, was konsumieren wir denn? Wenn ich jetzt die Fastenzeit nehme und mal mir überlege, wie viel Zeit ich für den Konsum von Mahlzeiten brauche, samt des Einkaufs, des Vorbereitens, des Kochens, des Essens, des Nachbereitens, des Abwaschens und ich dann mal 10 Tage nichts esse, dann weiß ich ja gar nicht, was ich mit all dieser Zeit anfangen soll. Ja, und dann sich die Frage zu stellen, Aussage, Konsum kostet Zeit, diese These als Anlass dafür zu nehmen, sich Gedanken darüber zu machen, wo konsumiere ich denn? Und wie viel und was? Fernsehen, Smartphone. Ja, die Datenmenge, die wir, ein Mensch in der westlichen Welt heutzutage an Informationen aufnimmt, pro Tag entspricht der gleichen Datenmenge, wie ein Bauer im 18. Jahrhundert sein ganzes Leben lang aufgenommen hat. Das Thema Fernsehen zum Beispiel, ja, Handy, das kann sich jeder selbst beantworten. Konsum kostet Zeit und die Frage ist, wo konsumiere ich? Und wie kann ich die Zeit sonst auch nutzen, dafür das zu tun, was mir als Mensch wirklich, 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 wirklich wichtig ist? Die Frage einfach mal zu stellen. Auch dafür bietet sich die Fastenzeit an, eine Erfahrung zu machen. Was mache ich denn mit der Zeit, die mir geschenkt wird, wenn ich vielleicht nur 2 Mahlzeiten pro Tag nehme, anstatt 3? Was mache ich mit dieser geschenkten Zeit? Und wir sind auch darüber eingekommen, dass gerade mit dem Blick auf die Heldenreise, auf den Weg der Selbstwertung, auf den Weg der Selbsterkenntnis, wo wir eben mit vielen Herausforderungen auch konfrontiert werden, es nichts Wichtigeres gibt als die Pause und die Stille. Und allein durch das, worauf wir vorübergehend vielleicht verzichten, ja, finden wir Momente und Zeit dafür, in die Stille zu gehen. Denn in der Stille wachsen wir letztendlich. Und eine spannende Erkenntnis ist auch noch entstanden, dass die Frage im Raum stand, bedeutet Bescheidenheit immer Verzicht? Interessant war, dass die Antwort der Beteiligten ganz klar war. Nein, Bescheidenheit erfüllt auch manchmal viel mehr, als dass es Verzicht bedeutet. Ja, das vielleicht da so als Impuls. Ich habe meine Brille nicht auf, das heißt, ich sehe die Uhr nicht. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Aber wahrscheinlich bleibt noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Passt wunderbar, passt wunderbar.
Gut. Und ja, ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Ich kann nur sagen, dass dieses sehr schwer daherkommende Thema für den Februar maximal inspirierend war. Also nochmal die für mich wichtigste Erkenntnis aus dieser gemeinsamen Zeit mit den Menschen im Obleben war, dass mein Selbstwertgefühl nichts zu tun hat mit dem, wie die Menschen auf mich reagieren und was sie über mich sagen. Das war eine ganz starke Aussage, die dort entstanden ist und dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, gibt es eurerseits Impulse, Gedanken oder Fragen?
Ja, danke erstmal vielmals, lieber Bodo, für diese ganzen wertvollen Impulse. Wieder wahrlich ein Feuerwerk. Und ich habe gerade schon gedacht, bin gespannt, wer morgen oder übermorgen alles dann einen Blumenstrauß auf dem Tisch hat und wo niemand weiß, wo der woher kommt. Ja, schon mal vorab, bevor ihr euch jetzt gleich überlegt, welche Fragen denn zu stellen sein könnten, wird Lisa euch natürlich auch nochmal zum Thema Ort, ja, also Obleven und auch Still Retreats, wie geht es damit weiter, die notwendigen Informationen in den Chat stellen, damit ihr das, damit wir das nicht vergessen. Und ich möchte gern eine kurze Einladung aussprechen, weil Bodo, du hast ja gerade Pause und Stille benannt und das ist ja der Moment, wo die Entwicklung dann auch stattfindet. Und ich würde gerne eine Einladung aussprechen, bevor wir uns jetzt gleich Fragen widmen, dass sich jeder, der sich jetzt hier gerade befindet, die nächste Minute einfach mal ganz kurz für einen Moment der Stille nutzt, um das, was wir jetzt gerade gehört haben, einfach einen Moment sich setzen zu lassen. Und dann können wir noch die verbleibenden Minuten nutzen, um miteinander zu sprechen. Also, dann gehen wir gemeinsam gerne eine Minute in die Stille. Gut, ich danke euch vielmals, dass wir auch das miteinander teilen konnten. Ja, nun die Einladung an euch. Wenn ihr eine Frage habt, dann dürft ihr die gerne stellen. Nutzt die Handheben-Funktion dafür, damit wir sehen, ja, wer sie gerne stellen möchte. Und dann rufen wir euch entsprechend auf. Okay, dann meldet sich als erstes Udo. Udo, du kannst jetzt selber deine Stummschaltung aufheben und dann darfst du deine Frage stellen.
Ja, guten Abend zusammen. Danke für den Input. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Versteht ihr mich?
Ja, ja.
Okay, super. Und bin bei der letzten Frage hängen geblieben. So zum Thema Gerechtigkeit. Was wird mir gerecht? Und ich merke, dass ich da ganz schnell wieder so in eine Wertung hineinkomme. Mhm. Ja, im Sinne, ja, da setze ich ja bei mir etwas in Bewegung. Und der normale Rhythmus ist, Dinge zu nennen, die positiv sind, die negativ sind, Dinge, die negativ sind, da kommt sofort eine Bewertung. Ah, das solltest du ja eigentlich nicht. Und dann beginnt wieder dieses Ping-Pong. Rechts, links, rechts, links. So als einfach als Impuls, der bei mir gekommen ist.
Ja, ja, vielen Dank, Udo. Ich würde ganz gerne diese Analogie ziehen zu der Quelle, zu der trüben Quelle und zu der reinen Quelle. Also die Quelle, die trüb ist und vielleicht aus der Domestizierung, aus den äußeren Einflüssen, aus den Verletzungen heraus entstanden ist, die vielleicht auch anders dafür ist, dass ich mich manchmal überfordere in dem Bedürfnis, dort etwas zu heilen, etwas zu bekommen. Wir haben das im Stille-Retreat betrachtet mit Salzwasser trinken. Also ich versuche, diesen Durst zu löschen, aber der Durst hört einfach nicht auf. Und dann auf der anderen Seite diese klare Quelle, die quasi dazu beiträgt, dass ich in meiner Kraft bleibe, dass ich meine Energie bewahre, dass ich das für mich rechte Maß finde. Und dieses für mich rechte Maß war mehr bezogen auf, wird mir das, was ich tue, gerecht im Sinne von, entspricht das meiner Persönlichkeit? Also jeder von uns ist ja einzigartig und ich nehme jetzt mal vielleicht zwei unterschiedliche Menschen. Wenn ich die gleich behandle, dann behandle ich einen von beiden in jedem Fall nicht seiner Persönlichkeit entsprechend. Wenn ich jetzt einen Sportler habe, eine Sportlerin habe und eine Nichtsportlerin habe und ich behandle beide gleich, dann wird eine an dieser Übung, die ich hier gebe, zerbrechen, während die andere daran wächst. Und das ist mit dieser Gerechtwerden, also das rechte Maß zu finden, dass jeder hat sein Maß. Und das gilt es ein Stück weit herauszufinden. Und wenn ich immer über mein Maß hinaus lebe, dann wird sich das in irgendeiner Form ausdrücken, zum Beispiel durch Erschöpfung. Ich komme nicht mehr aus dem Bett. Ich bin müde. Ich überfordere mich. Das Gleiche kann aber auch sein, wenn ich meinem Maß nicht gerecht werde und mich unterfordere. Dann kann es sein, dass ich bequem werde, dass ich vielleicht faul werde und das Müßiggang sich einstellt, wie auch immer. Und das ist ein bisschen mit diesem rechten Maß gemeint. Also die Benediktiner nennen das die Mutter aller Tugenden. Das heißt also, was wird mir als Mensch gerecht meiner Persönlichkeit und nicht die, die geformt worden ist ausschließlich, sondern so, wie ich gemeint bin. Und wenn ich immer gegen mein Maß arbeite, dann wird irgendwann wahrscheinlich Krankheit die Folge sein. Es geht gar nicht so sehr darum, das jetzt zu bewerten, sondern das hat vielmehr etwas mit Energie zu tun. Ja, also verbrauche ich übermäßig Energie für das, was ich tue? Ist es energieneutral? Oder aber hängt mir das, was ich tue, sogar Energie? Und ich glaube, das ist der Indikator. Ja, eine negative Emotion, eine positive Emotion, gute Energie, also vorhandene Energie, Vitalität, Lebensvitalität oder nicht vorhandene Lebensvitalität, fehlende Energie. Und das ist für mich, also für mich jetzt, in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe, immer ein Indikator gewesen, lebe und verhalte ich mich entsprechend meiner Persönlichkeit. Kannst du, Udo, da was mit anfangen?
Ja, das war hilfreich. Also bezogen auf die Individualität. Das ist bei für jeden gibt es eine andere Antwort.
Ja, ja, genau. Ja.
Und das Wichtige ist halt, dass man die eigene Antwort findet, wenn sie auch vielleicht im ersten Moment ungewohnt ist oder vielleicht auch nicht schön ist. Dass man emotional denkt, das kann doch nicht wahr sein, weil man bisher irgendwo und irgendwie anders unterwegs war.
Ja, genau. Also so wie du es wiedergibst, so kann ich das auch für mich, resoniert das stark.
Ja, ja.
Ich finde meine Antwort.
Ja. Ja, danke.
Okay, danke dir, Udo, vielmals. Dann. Katrin, darfst du jetzt? Und das sollte möglich sein, dass du die Stummschaltung aufhebst.
Ja, hört ihr mich? Hallo.
Ja, wir hören dich.
Hallo, erstmal schön, dich mal wieder zu sehen, Bodo, und was vom Stille-Retreat zu hören. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war bei dem Demut, haben wir uns gesehen letztes
Jahr.
Ja,
genau.
Ja,
ich erinnere mich gut.
Ja, schön. Also kommen auch Erinnerungen wieder. Das ist irgendwie ganz schön, wenn du da so erzählst von der Zeit. Was mir dabei jetzt gerade gekommen ist noch, also gar nicht unbedingt als Frage, sondern auch mit als Impuls nochmal so dieses Thema, was mich auf das beschäftigt, sich vergessen, ohne sich selbst, sich verschenken, ohne sich selbst zu vergessen. Also gerade im Gespräch oder im Umgang auch mit Menschen, für die da zu sein, zuzuhören. Und gerade das, was ja auch die Übung bei dir oft ist, dieses wirklich zuhören, ohne zu bewerten und bei dem anderen zu sein. Und also ich merke immer, wenn ich mich dabei vergessen kann, ohne Not, ohne Angst, dann kann ich völlig bei dem anderen sein. Und dann weiß ich auch gerade, vielleicht, also ich merke manchmal in Gesprächen hinterher, dass ich das nicht nochmal wiederholen könnte, weil ich nicht mehr weiß, was ich da gesagt habe, weil das so in dem Moment kam und aus dem Moment herauskam. Und wenn ich aber in der Not bin, weil ich in der Angst bin, Angst um mich habe oder abhängig bin von dem, was der andere mir sagt, wenn in der Not bin, dann bin ich eigentlich bei mir und dann kann ich mich nicht vergessen in einem Gespräch. weil ich ja dauernd Angst habe, ich würde mich verlieren. So.
Ja, ist total schön, wie du das sagst. Also finde ich gerade total schön. Das ist ja eigentlich, bringt ja, finde ich, auf den Punkt, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, du sprichst ja eigentlich über Angst und Liebe. Ja, so ein Stück weit, oder?
Ja,
Ja.
und auch, also du hattest so gesagt, die Angst vor der Angst, aber auch die Angst, ja, wovor im Endeffekt habe ich Angst davor, dass es mich nicht mehr gibt, dass ich mich auflöse, dass ich sterbe, Angst vor dem Tod. Und daraus muss ich ja festhalten an und dann komme ich ins Haben und dann muss ich irgendwas haben, zumindest meinen Namen oder mein Ego oder irgendwas, was mich hält auf dieser Welt, so auf dieser oder in dieser Materialität, in der wir uns dreidimensionalen Welt, in der wir sind, so.
Ja.
Ja. Und das zu merken, ich bin in der, ich kann in der Welt sein, ich kann aber auch mich mal vergessen und einfach zuhören. Und ich bin trotzdem immer noch da und nicht weg. So, das ist was, was mich über Jahre schon immer wieder, also wo ich merke immer wieder, so, wo kommt eigentlich diese Not her und diese dann doch eine unterschwellig eine Angst. Und das kann ich auch, finde ich, auch sehr bestätigen, indem, dass es je nachdem, wie früh oder wie tief das dann ist, also wann das geprägt ist oder aus was man so erlebt hat, dann auch als Kind vielleicht, ne? Wo ist eine Not entstanden, aus der ich gucken muss, wie überlebe ich, und daraus entsteht das Muster, mit dem ich mich am Leben halte. Und wenn ich da angetickt werde, dann komme ich immer wieder in die Not. Und wenn ich das weiß, dann kann das ein Teil sein, den ich immer wieder, wo ich sage, der gehört zu mir, wie der Alkoholiker, der immer Alkoholiker ist, bin ich.
Ja.
Ich habe halt diese Wunde immer.
Ja.
Ja.
Ja, das ist der Hausbewohner, den ich nicht rausbekomme. Mit dem muss ich lernen zu leben. Ne?
Genau.
Ja.
Ja,
Ich
genau.
finde diese Aussage sehr so schön, die du gerade gesagt hast, sich selbst vergessen. Ich verstehe das, ich weiß nicht, ob du es so meinst, aber ich verstehe das so, mit dem Moment aus dem Verstand herauskommen und völlig präsent zu sein. Also der Verstand ist ja manchmal wie so eine Mauer zwischen den Menschen. Und das löst sich plötzlich. Hast du das so gemeint, dass du also sich selbst vergessen, so meinst du das so, dass aus dem Verstand herauskommen und dann einfach zu sein?
Ja, schon. Also dann in dem Moment jetzt zu sein und zu sagen, okay, ich höre einfach zu und ich muss es nicht. Ja, dann ja, ne? Ich muss es nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft und ich muss nicht überlegen, was mache ich dann damit oder wie reagiere ich drauf, dann bin ich ja schon wieder in der Zukunft. Oder was erzählt mir das? Oder ah, ich kenne das von da und da, bin ich schon wieder in der Vergangenheit. Sondern in dem Moment zu sein. Und wenn ich wirklich in dem Moment bin, dann bin ich ja nicht mehr im Ego.
Ja. Und das Spannende ist, wenn wir über Haben und Sein sprechen, im Sein, Sein ist unweigerlich verbunden mit der Gegenwart. Unweigerlich. Gegenwärtigkeit ist Sein. Und alles, was in der Vergangenheit und Zukunft stattfindet, ist eher Haben. Und das finde ich ganz spannend. Ja.
Ja.
Cool. Ja, vielen Dank für den Impuls.
Danke. Danke fürs hier sein können.
Ja, danke dir vielmals, Katrin. Wir sehen zumindest zum jetzigen Ta Zeitpunkt keine weitere erhobene Hand. Wir schauen mal, ja, doch. Da hat sich noch was
Ulrike.
ergeben. Ja, dafür nehmen wir uns gern noch die Zeit, liebe Ulrike, und du darfst dich jetzt reinschalten.
Ja, hallo, und schön, dass ich ja daran teilhaben darf. Ich habe mich ja so quasi Ende letzten Jahres mal auf diesen Weg mitbegeben und ein paar Zeilen, ein paar Bücher gelesen und dieses Jahr eben dieses Buch Stille. Der Januar war gar nicht so schwierig für mich. Da konnte ich wirklich mich finden und den Sinn und die Werte, und ich war so sehr bei mir. Also das alles hat bei mir wirklich viel resoniert. Und jetzt kommt der Februar und ich kaue. Ich kaue tatsächlich an Bescheidenheit, üben. Ich bin natürlich auch sehr ehrgeizig und das ist schwer für mich. Und dann überlege ich, Bescheidenheit üben, okay, ich verzichte jetzt auf ein Tadel mir gegenüber, dass ich das nicht schaffe. Mein Verzicht mir gegenüber, damit ich auch mich motiviere, weiterzumachen und weiter auf dem Weg zu bleiben. Und dann beobachte ich das. Und aus dem Januar heraus, wo ich in die Beobachtung reingekommen bin und auch so eine Gnade habe, dann schaffe ich das morgens mal nicht mit dem Yoga. Ich liege im Bett und weiß, heute mache ich das nicht. Und ich bemerke, heute mache ich das nicht. Und dann ist das trotzdem in Ordnung für mich. Und am nächsten Morgen war das, was ich so aus dem Januar mitgenommen habe, hey, ich stehe am nächsten Morgen auf und mache Yoga und habe Spaß. Und ich stehe wie von alleine auf, weil ich am Vortag nicht so böse zu mir war und das nicht gewertet habe, sondern es einfach nur bemerkt habe. Da bin ich aber jetzt im Februar nicht. In der Bescheidenheit und in dem Verzicht. Für mich sind so Worte wie Fülle, Atemfülle, Lebensfülle, Liebesfülle. Das sind lauter so meine Worte. Und das beißt sich für mich gerade so ein bisschen mit der Bescheidenheit. Und da kaue ich dran. Vielleicht hast du noch mal einen Impuls oder eine Inspiration für mich.
Also wenn du die Fülle für dich erlebst, dann ist das ja etwas ganz Wunderbares. Ich glaube, dass das Thema Bescheidenheit dann zu einem Thema werden darf, wenn ich ein Gefühl des Zuviels empfinde, wobei auch immer. Wenn ich negative Emotionen an mir beobachte, Wut, Trauer, Frust, wenn ich das Gefühl habe, aus meiner Energie herauszukommen, weil ich vielleicht nicht das dem nachgehe, was mir wirklich wichtig ist, was mich erfüllt, dann kann mir dieses Thema dabei helfen, herauszufinden, wann liegt denn das? Aber wenn du für dich dieses Thema der Fülle so empfindest und die Lebensvitalität voll da ist und du überwiegend das tust, was du liebst und nicht das Gefühl hast, auf etwas verzichten zu müssen, was dir wichtig ist, weil andere Dinge anstehen, Termine zum Beispiel, ja, oder Verpflichtungen, reale oder psychologische Verpflichtungen, dann ist das Thema eigentlich gar nicht so relevant. Dann kann ich das vielleicht auch reduzieren auf ein körperliches Thema und sage, okay, ich nutze die Fastenzeit dafür, meinem Körper einmal eine Pause zu gönnen, mit Blick auf bestimmte Ernährungsweisen. Das ist ja was ganz Individuelles. Und ich habe das ganz besonders eben auch in den Februar gelegt, weil ich in der Natur vieler Menschen erlebt habe, ist, dass gerade zu Beginn des Jahres die Vorsätze doch eine hohe Anzahl, ein hohes Maß haben. Viele Menschen nehmen sich sehr viel vor. Und dann kommen sie vor lauter Fülle des Vorhabens nicht dazu, die Dinge wirklich zu Ende zu bringen. Und dann stellt sich die Frage, okay, was werfe ich denn über Bord, um das, was mir wirklich wichtig ist, in den Hafen zu bringen? Ja, das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn du das für dich so gar nicht empfindest, doch wunderbar, es ist toll. Da ist das, glaube ich, ein Moment, wo jemand für sich dann dankbar sein darf dafür, dass das so ist.
Das gibt mir was und das nimmt mir auch so ein bisschen diesen, ja, vielleicht auch diesen Druck, ne, und dieses Müssen an der Stelle. Ne? Danke, dann kann ich das lassen. Vielen Dank.
Ja, okay. Gut, ja, dann danke auch an dich, liebe Ulrike. Ja, es ist 20 Uhr. Wir möchten uns auf jeden Fall bei allen vielmals bedanken, dass ihr heute wieder dabei wart und vielleicht auch abschließend noch sagen, dass wir auch gerade vorhin noch, bevor wir online gegangen sind, auch besprochen haben, wie wichtig es uns ist, wirklich auch mit Menschen noch tiefer ins Gespräch zu kommen, die es wirklich ernst meinen und sich ernsthaft auch mit den Themen auseinandersetzen möchten. Und auf die freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir uns demnächst wiedersehen. Wir werden rechtzeitig dann einen neuen Termin ankündigen und einstellen über unsere Obst als Boom Wegbegleiter-Seite und über die üblichen Kanäle, wo wir so unterwegs sind, euch dran teilhaben lassen und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder dabei seid. Dann für alle einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Und danke an dich, Bodo, für die ganzen Impulse und danke für euer Interesse.
Vielen Dank fürs Dabeisein und Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.